Biofunk, der Biologie-Podcast. Heute
Mitochondrium über die Geburt der eukaryotischen Zelle. Menschliche Zellen und Bakterienzellen unterscheiden sich. Unter dem Mikroskop wird der Unterschied schnell deutlich, zum Beispiel wenn man einen Abstrich aus dem Mund untersucht. Gut erkennbar sind die menschlichen Mundschleimhautzellen, unförmige große Fladen mit unregelmäßigem Rand. Innerhalb der Zellen sind weitere Strukturen zu sehen. Vor allem der Zellkern sticht ins Auge. Wenn man genauer durchs Mikroskop schaut, erkennt man auch noch andere Zellen. Sie kommen in deutlich größerer Zahl vor. Die kugel- oder stäbchenförmigen Zellen sind wesentlich kleiner, gerade noch zu erkennen. Das sind Bakterien und deren Anzahl ist auch abhängig von der Mundhygiene. Bakterien und menschliche Zellen gehören zu unterschiedlichen Gruppen. Bakterien zu den Prokaryoten und menschliche Zellen zu den Eukaryoten. Alle tierischen, pflanzlichen und Pilzzellen sind eukaryotisch. In der Schule lernt man das typische Unterscheidungsmerkmal. Eukaryoten haben einen Zellkern, Prokaryoten dagegen nicht. Doch das ist nur einer von vielen Unterschieden. Prokaryoten fehlt nicht nur der Zellkern, sie enthalten gar keine membranumhüllten Organellen, kein endoplasmatisches Retikulum, keine Dictyosomen, keine Chloroplasten, keine Mitochondrien und so weiter. Doch wie entwickelt es sich ausgehend von einfachen Prokaryoten die komplexe Vielfalt der eukaryotischen Zellen? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns heute im Biofunk. Und wir werden sehen, dass am Anfang dieser Entwicklung nicht der Zellkern stand, sondern das Mitochondrium. Eukaryoten haben einen Zellkern, Prokaryoten nicht. Diese Art der Einteilung verdeckt weitere wichtige Unterschiede. Man könnte auch den Unterschied zwischen einem Fahrrad und einem Auto mit der Anzahl der Reifen beschreiben, entweder 2 oder 4. Diese Unterscheidung ist korrekt, aber sie benennt nur einen wichtigen Unterschied. Schauen wir uns zunächst die Prokaryoten genauer an. Zu dieser Gruppe gehören die Bakterien und die Archaeen. Archaeen, früher Archaebakterien genannt, sehen wie Bakterien aus und sind ähnlich aufgebaut. In der biochemischen Zusammensetzung unterscheiden sie sich aber deutlich von Bakterien. Der grundlegende Aufbau ist dennoch identisch. Außen eine Zellwand, dann kommt die Zellmembran, die das Zytoplasma und damit die Zelle umhüllt. Im Zytoplasma finden wir Ribosomen, also die Proteinfabriken, und das Erbgut in Form eines DNA-Rings. Außerdem noch unzählige Enzyme und andere Proteine. Das war's. Auch bei der Zellform gibt es keine große Vielfalt. Die meisten Prokaryoten sind entweder stäbchen- oder kugelförmig. Die Zellen sind etwa 1/1000 Millimeter groß und damit gerade noch unter dem Lichtmikroskop erkennbar. Klein und einfach, wie eine Holzhütte. Wenn eine Bakterienzelle einer Holzhütte entspricht, dann ist die eukaryotische Zelle ein Wolkenkratzer. Diese Zelle ist viel größer als ein Bakterium. Sie hat ein 10.000-fach größeres Volumen. Die Zelle ist nicht nur wesentlich größer, ihr Inhalt ist auch viel komplexer, mit unterschiedlichen membranumhüllten Körperchen, mal größer, mal kleiner, mal kugelig, mal schlauch- oder fladenförmig. Das sind die Organellen, zu denen auch der Zellkern gehört, der das Erbgut enthält. Auch die Vielfalt der Zellformen ist beachtlich. Eine Nervenzelle und eine Leberzelle unterscheiden sich zum Beispiel deutlich, sowohl in der Form als auch in der Größe. Die eukaryotische Zelle ist einfach viel komplexer in allen Belangen, eben ein Wolkenkratzer und keine Holzhütte. Doch am Anfang war die Holzhütte. Die Entwicklung von einfachen Hütten bis hin zu komplexen Wolkenkratzern kann man gut nachvollziehen. Es gibt viele Zwischenstufen, Steinhäuser, erst klein, dann größer, Hochhäuser und schließlich richtig große Häuser. Bei Zellen ist das komplett anders. Die ersten lebenden Zellen auf der Erde waren Prokaryoten. Zellen ohne Zellkern, ohne jegliche Organellen. Ähnlich den noch heute lebenden Archaeen und Bakterien. Aus diesen Zellen haben sich alle folgenden Zellen entwickelt, auch die Eukaryoten. Doch im Gegensatz zu Holzhütten und Wolkenkratzern gibt es keine lebenden Übergangsformen, gar keine. Heute finden wir entweder einfach aufgebaute Prokaryoten ohne Organellen oder komplett ausgestattete Eukaryoten mit allem Drum und Dran. Das widerspricht der Vorstellung, die wir von der Evolution haben, dass eine Entwicklung in kleinen Schritten zur Ausbildung bestimmter Eigenschaften und Merkmale führt. Oder zur Entwicklung neuer Arten. Die Entwicklung von Landtieren ausgehend von Fischen ist ein Beispiel. Viele Zwischenformen geben Auskunft über diesen Prozess, entweder in Form von versteinerten Fossilien oder durch heute noch lebende Übergangsarten. Doch bei der Entwicklung von Prokaryoten zu Eukaryoten gibt es keine Übergangsformen. Offenbar war es ein besonderes Ereignis, das den evolutionären Sprung von einer prokaryotischen zu einer eukaryotischen Zelle möglich machte. Und es waren die Mitochondrien, die diesen Sprung auslösten. Mitochondrien haben die Form von kurzen Würstchen. Sie kommen in großer Zahl in Zellen vor. Je höher der Energiebedarf der Zelle, desto mehr Mitochondrien, oftmals mehrere tausend. Sie werden auch als Kraftwerke der Zelle bezeichnet, denn Mitochondrien wandeln die Energie, die in der Nahrung, besonders in Glucose steckt, in chemische Energie um. Den Prozess bezeichnet man als Zellatmung und dabei entstehen ATP-Moleküle. ATP ist die universelle Energiewährung in der Zelle. Ich habe die Form eines Mitochondriums mit einem kurzen Würstchen verglichen, auch ein biologischer Vergleich ist möglich. Ein Mitochondrium hat die gleiche Form und Größe wie ein stäbchenförmiges Bakterium. Diese Ähnlichkeit fiel einigen Wissenschaftlern bereits Anfang des 20. Jahrhunderts auf. Zudem vermehren sich Mitochondrien wie Bakterien durch Zweiteilung. Aus einem Mitochondrium entstehen zwei Tochtermitochondrien. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Bakterien und Mitochondrien? Diese Frage blieb die nächsten Jahrzehnte unbeantwortet. In den 1960er Jahren wurde die Debatte wieder entfacht. Wissenschaftler konnten nachweisen, dass Mitochondrien ihre eigene DNA enthalten. Bisher ging man davon aus, dass nur der Zellkern DNA enthält, eben das Erbgut der Zelle. Die restlichen Organellen dagegen nicht. Wie kommen die Mitochondrien zu ihrer DNA? Die Wissenschaftlerin Lynn Margulis trug alle bekannten Fakten zusammen und entwickelte eine Hypothese. Doch zunächst wollte keine Fachzeitschrift ihre Hypothese veröffentlichen. 12-mal wurde ihr Artikel abgelehnt und schließlich doch publiziert. Im Jahr 1969 erschien ihre bahnbrechende Arbeit über den Ursprung von Mitochondrien. Demnach stammen Mitochondrien von ursprünglich eigenständigen Bakterien ab. Diese wurden einst von einer Zelle aufgenommen. Mit der Zeit verloren sie ihre Eigenständigkeit. Ein Großteil der mitochondrialen DNA wurde in das Erbgut der anderen Zelle übertragen. Und seitdem leben sie in einer Art Symbiose in den Zellen aller Eukaryoten und liefern die Energie zum Überleben. Deshalb haben die heutigen Mitochondrien DNA in sich. Es sind die Reste des bakteriellen Erbguts. Deshalb haben sie die gleiche Form wie Bakterien und teilen sich wie Bakterien, weil sie von Bakterien abstammen. Lynn Margulis postulierte auch für Chloroplasten eine ähnliche Entstehungsgeschichte. Ihre Theorien stießen zunächst auf Ablehnung. Auch wenn einige Aspekte nicht bestätigt wurden, die Grundidee der sogenannten Endosymbionten-Theorie gilt heute als wissenschaftliche Tatsache. Wie entstand also der erste Eukaryot? Die meisten Wissenschaftler gehen von folgendem Szenario aus. Zwei prokaryotische Zellen fanden zusammen, und zwar ein Archeon und ein Bakterium. Das Archeon und das Bakterium lebten wahrscheinlich in einer engen Gemeinschaft, da sich ihre Stoffwechsel ergänzten. Das Archeon stellte zum Beispiel ein Stoffwechselprodukt her, das das Bakterium weiterverwenden konnte. Schließlich wurde das Bakterium in die Archeonzelle aufgenommen und lebte dort weiter. Nach und nach verlor das Bakterium seine Selbstständigkeit, ein Großteil seiner Gene wurde in das Erbgut des Archeons übertragen. Und aus diesen intrazellulären Bakterien entwickelten sich die Mitochondrien. Das sind die Organellen der Zellatmung. Bei der Zellatmung wird sehr viel Energie aus dem Abbau von Kohlenhydraten unter Beteiligung von Sauerstoff gewonnen. Die neu entwickelten Mitochondrien versorgen die Zelle mit wesentlich mehr chemischer Energie, als das Archeon davor zur Verfügung hatte. Damit konnten komplexere Strukturen in der Zelle aufgebaut werden, eben die Organellen, die wir heute in eukaryotischen Zellen finden. Das Erbgut wurde in einem Zellkern eingeschlossen und fertig war die erste eukaryotische Zelle. Der Energieüberschuss führt auch dazu, dass eukaryotische Zellen wesentlich größer sein können als Prokaryoten und dass sich mehrzellige Eukaryoten entwickeln konnten. Es gibt viele Belege für diese Theorie. Archaeen sind zum Beispiel genetisch enger verwandt mit Eukaryoten als mit Bakterien. Wohl deshalb, weil der erste Eukaryot aus einem Archeon entstand. Auch die Zellmembran hat größere Ähnlichkeit zu Membranen von Eukaryoten als von Bakterien. Der bakterielle Ursprung der Mitochondrien ist ebenfalls gut belegt. Sie haben zum Beispiel eigene bakterielle Ribosomen und ihr verbliebenes Erbgut ist ringförmig, genau wie in Bakterien. Sie sind von zwei Membranen umgeben, wobei die innere Membran typische Eigenschaften einer bakteriellen Membran hat. Man geht davon aus, dass alle heutigen Eukaryoten von einer einzigen Zelle abstammen, dass also die Entstehung einer eukaryotischen Zelle nur einmal stattgefunden hat bzw. nur einmal erfolgreich war. Doch dieses einmalige Ereignis hatte weitreichende Folgen für die Entwicklung des Lebens. Der Startschuss für die Entwicklung der Eukaryoten war wohl der Energieüberschuss, den die Mitochondrien lieferten. Dadurch konnten die Zellen größer werden. Außerdem konnten sich die Zellen mehr DNA leisten. Die DNA-Verdopplung vor jeder Zellteilung ist sehr energieaufwendig. Je mehr DNA, desto teurer. Aber das war jetzt kein Problem mehr. Mehr DNA bedeutet mehr Gene und damit die Möglichkeit, durch Evolutionsprozesse neue Eigenschaften zu entwickeln. So wurde die Anpassung an neue Lebensräume ermöglicht. Die hier vorgestellte Theorie geht davon aus, dass die Entstehung der Mitochondrien der Startschuss für die Entwicklung der Eukaryoten war, dass der Energieüberschuss der entscheidende Evolutionsvorteil war und dass sich Bakterien und andere Prokaryoten nicht zu komplexeren Zellarten entwickeln können, weil ihnen die Energie fehlt. Der Zellkern der Eukaryoten kam nach dieser Theorie erst später hinzu, nach den Mitochondrien, wobei diese Reihenfolge unter Wissenschaftlern nicht unumstritten ist. Unstrittig dagegen ist der Ursprung unserer Mitochondrien. Und es ist doch eine faszinierende Vorstellung, dass wir in jeder unserer Körperzellen Nachfahren von frei lebenden Bakterien haben und dass uns diese Nachfahren mit der Lebensenergie versorgen. Zum Weiterhören empfehle ich euch die Biofunkfolge 28, 3,8 Milliarden über das Leben auf der Erde.
Biofunk, der Biologie-Podcast. Heute
Mitochondrium über die Geburt der eukaryotischen Zelle.
Weiterführende Informationen findest du auf der Homepage biofunk.net. Viel Spaß und bis bald!